Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Egal welche Umfrage zu diesem Thema man sich anguckt, die Lieblingsfarbe der meisten Menschen auf dieser Welt, das ist Blau. Und das hat zumindest einen Vorteil, man sieht sich nicht so arg schnell satt daran, denn in der Natur kommt Blau extrem selten vor. Das und auch noch sehr viel mehr erfährt man in Blau, wie die Schönheit in die Welt kommt, dem neuen Buch des Molekularbiologen und Wissenschaftsjournalisten Kai Kupferschmidt. Und der ist jetzt übrigens, wie ich jetzt erst, fällt mir jetzt erst auf, Herr Kupferschmidt, in einem, glaube ich, grünen Pullover bei mir im Studio. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Das sagen sie jetzt einfach so, Blau sei so selten der Natur. Ich meine, es ist jetzt noch dunkel, aber man so langsam sieht man auch hier der Himmel, sind nicht so viele Wolken, der Himmel ist doch blau, das Meer ist doch blau. Eigentlich gibt es auch ganz viel Blau in der Natur.
Ja, das stimmt natürlich. Ich meine, da gibt es, glaube ich, zwei Sachen, die man dazu sagen muss. Das eine ist, uns erscheint der Himmel zum Beispiel blau, aber da ist natürlich kein blauer Farbstoff. Also das ist so, dass das Sonnenlicht auf die Moleküle der Atmosphäre trifft und dann so abgelenkt wird. Und das blaue Licht hat die kürzeste Wellenlänge, es wird am meisten gestreut. Darum erreicht uns das Blau aus dem ganzen Himmel, während der Rest des Lichts dann sozusagen nur direkt erreicht. Das war sozusagen, wenn man darüber nachdenkt, etwas zu färben oder so, dann ist eigentlich das Problem so, wo kriegt man eigentlich einen blauen Farbstoff her? Und den gibt es dann in der Natur tatsächlich sehr, sehr selten, weil ich natürlich das Meer oder den Himmel nicht nutzen kann, um irgendetwas blau zu färben.
Gut, da habe ich als Leih sofort die nächste Idee. Ich würde mir eine Blume greifen. Es gibt ja nun einige Blumen, die blau blühen, auch keine Züchtung, die das grundsätzlich tun. Bekannteste ist, glaube ich, bei den meisten Menschen die Kornblume. Warum kann man nicht einfach die nehmen und damit zum Beispiel ein T-Shirt färben?
Genau, die Kornblume hat dann auch die Forscher schon lange fasziniert. Die haben lange versucht herauszufinden, wie dieses Blau zustande kommt. Das hat ein deutscher Forscher Anfang des 20. Jahrhunderts, der hat dann so ein Molekül isoliert und hat gesagt, okay, ich habe es gefunden hier, das ist der Farbstoff der Kornblume. Und dann hat er 2 Jahre später festgestellt, dass der Farbstoff der roten Rose genau der gleiche ist. Das hat dann viele, viele Jahre gedauert und im Grunde genommen erst vor ein paar Jahren hat man dann endgültig festgestellt, okay, die Kornblume, die hat halt nicht ein blaues Molekül, sondern die hat einen riesigen Komplex aus ganz vielen Molekülen, die alle zusammen dann blau erscheinen. Aber das kann man halt nicht nutzen, um etwas blau zu färben. Dazu müsste man sozusagen das eine Pigment haben.
Gut, jetzt können Sie mir viel ausreden, aber dass ich zum Beispiel, ich bin viel besser vorbereitet als Sie optisch, ich habe nämlich ein blaues Hemd an und dass das nur wirklich blau ist, können Sie mir nicht ausreden. Das heißt, für die heutige moderne Chemie ist es aber kein Ding, blau herzustellen.
Kein Ding, würde ich nicht sagen. Also tatsächlich, wir haben natürlich mehr blaue Farbstoffe, als wir in der Vergangenheit hatten. Aber eine der faszinierenden Sachen ist, dass es immer noch wahnsinnig schwierig ist, Farbstoffe sozusagen, also vorherzusagen, welche Farbe ein Stoff haben wird. Also besonders bei dem, was Chemiker anorganische Substanzen nennen, also jetzt so Dinge, die quasi so Kristallstrukturen haben. Ganz klassisch sowas wie Ultramarin, dieses Blau, was aus Lapislazuli hergestellt wird. Das kann man im Grunde bis heute auch mit aufwendigen Computersimulationen nicht wirklich vorhersagen. Das heißt, wenn ein neues Blau entdeckt wird, dann ist das in der Regel Zufall. Also in dem Buch berichte ich auch von dem einen Forscher in Oregon in den USA, der was ganz anderes machen wollte und der dann plötzlich einen blauen Farbstoff, den ersten neuen blauen Farbstoff in 200 Jahren gefunden hat vor 10 Jahren. Und das ist halt einer der Gründe, dass es immer noch so selten ist, ist, dass wir immer noch auf den Zufall angewiesen sind, wenn es auf sowas ankommt.
Wenn wir in die Historie gehen, so ein bisschen tun Sie das ja durchaus auch in Ihrem Buch, es ist nicht reine aktuelle Naturwissenschaft. Es gibt ja immer noch sogar so diese Gerüchte, dass es Zeiten gab, wo gewisse Völker Blau grundsätzlich nicht kannten. Also ein Beispiel, wir haben das Meer schon erwähnt in der Odyssee von Homer. Ich habe sie natürlich komplett nochmal gelesen in der Vorbereitung. Da ist die Rede davon, das Meer sei Weinfarben. Es gibt verschiedene Übersetzungen, wo man ein bisschen eine Vorstellung kriegt, ob es Rot- oder Weißwein ist, aber es ist so oder so nicht blau. Das heißt, ist das zum Beispiel wahr, dass die alten Griechen die Farbe Blau gar nicht kannten?
Ja, das ist so eine wahnsinnig faszinierende Episode auch der Wissenschaftsgeschichte. Also da hat im Grunde genommen jemand, ein britischer Premierminister, also vor 200 Jahren waren die britischen Premierminister noch anders als heute, der hat ein riesiges Werk über Homer geschrieben und hat dabei im Grunde genommen sich auch die Farben angeguckt und hat dann gesagt, also irgendetwas stimmt da nicht mit den Farben. Da kommen nämlich eigentlich hauptsächlich Schwarz und Weiß vor und ein bisschen Rot und Blau kommt zum Beispiel überhaupt nicht vor. Wie kann das sein, dass jetzt ausgerechnet ein Grieche das Blau der Ägäis mit keinem Wort würdigt? Und dann hat er einfach die Theorie entwickelt, okay, vermutlich konnten die einfach kein Blau sehen. Und da gab es dann einen riesigen Streit über Jahre, ob jetzt quasi das Auge sich erst langsam dahin entwickelt hat, dass es all diese Farben unterscheiden kann, oder ob es möglicherweise einfach so ist, dass die einfach kein Wort dafür hatten. Also die konnten es sehr wohl sehen, aber sie hatten noch kein Wort dafür. Und das ist das, was wir heute wissen, dass das tatsächlich der Fall ist, dass es offensichtlich bei der Entwicklung der Sprache so eine Art Progression gibt. Das fängt mit Schwarz und Weiß an und dann kommt Rot und Blau wird relativ spät benannt. Das heißt, es gibt sehr viele Völker immer noch, viele Sprachen auf der Welt, die zum Beispiel für Blau und Grün nur ein Wort haben, also blühen sozusagen. Die unterscheiden das nicht.
Hat denn das irgendwelche praktischen Folgen? Also ist das was rein Sprachliches oder sehen die dann wirklich zum Beispiel sowas wie Türkis und sagen, das ist grün oder so, weil sie es nicht richtig sehen können?
Ja, da sind wir jetzt wirklich so mitten in der aktuellen Naturwissenschaft. Also das ist etwas, wo Psychologen und Anthropologen heute noch zu forschen und im Grunde versuchen, das rauszufinden. Es gibt diese Theorie, dass wie wir die Welt sprachlich einteilen, dass die dann auch bestimmt, wie wir die Welt sehen letztlich, also dass die Sprache unsere Wahrnehmung beeinflusst. Und das scheint tatsächlich so zu sein. Also ich habe an der HU Berlin auch ein Experiment gemacht, wo Forscher Deutsche und Griechen und Russen verglichen haben. Und die Griechen und Russen haben beide zwei Wörter für die Farbe Blau, also zwei völlig getrennte Wörter, eins fürs helle Blau, eins fürs dunkle Blau. Und ich als armer Deutscher habe nur eins. Und dann kann man bestimmte Experimente machen, wo der Grieche oder der Russe eine viel höhere Wahrscheinlichkeit hat, bestimmte Farbkontraste zu sehen als ich, weil ich das einfach nicht mein Leben lang übe, diese beiden Farben zu unterscheiden.
Aber weiß man da schon, ich frage mich jetzt spontan bei dem, was Sie gerade beschrieben haben, beeinflusst da die Sprache die Wahrnehmung oder umgekehrt?
Ja, das ist natürlich genau die Problematik an solchen Experimenten, jetzt herauszufinden, was da genau passiert. Die Forscher in dem Experiment zum Beispiel, die messen dann auch die Hirnströme und versuchen im Grunde zu zeigen, okay, da passiert etwas während der Wahrnehmung schon, bevor quasi das Sprachliche, bevor die Sprache im Gehirn aktiviert wird. Es gab ein interessantes Experiment, da konnte man zeigen, dass wenn man den Leuten während so einer Aufgabe sagt, okay, jetzt müsst ihr im Kopf quasi eine Ziffernfolge behalten, 1, 2, 3, 4, 5 oder so, ihr müsst die im Kopf wiederholen, dass der Effekt dann verschwindet, weil sozusagen die Sprache, das sprachliche Modul des Gehirns mit was anderem beschäftigt ist. Und wenn ich die Sprache auf diese Art und Weise ausschalte, dann verliert auch der Grieche sozusagen seinen Vorteil bei dieser Farberkennung. Und das deutet schon sehr darauf hin, dass es tatsächlich die Sprache ist, die diesen Unterschied macht.
Das ist hochinteressant. Ich glaube, ich werde nie wieder irgendwas Blaues anfassen oder tragen können, ohne mir wahrscheinlich für mich als Laie nicht richtig komplett zu Ende führbare wissenschaftliche Gedanken zu machen. Aber wenn jetzt jemand da draußen sitzt und sich fragt, ja, das ist ja alles so spannend, aber was nützt mir das im Alltag? Der Witz ist ein Alltagstipp, also mehrere, aber an einen erinnern. Wir haben sie sogar auch in ihrem Buch parat, da geht es um Marineblau. Ich tease mal ein bisschen, das erklärt nicht so heißt, weil das Meer heimlich doch blau ist, das hat einen anderen Grund. Aber mit Marineblau kann man vergilbte Wäsche wieder weiß kriegen. Das klingt so ein bisschen wie Zauberei, ist das wirklich Wissenschaft?
Ja, also das Ultramarinblau, also dieses Blau, was klassisch sozusagen aus Lapislazzi hergestellt wurde, das wurde tatsächlich benutzt, es wurde sogar in Zucker gemischt, um zuckerweißer erscheinen zu lassen. Einfach, weil wenn Dinge vergilben, dann haben die einen Gelbstich, klar. Und Gelb und Blau sind Komplementärfarben. Also wenn ich zu Gelb ein bisschen Blau dazu mische, dann erscheint es wieder weiß. Das ist einfach das, was wir so mit dem Malkasten in der Schule gemacht haben. Und das haben dann auch die Leute gerne genutzt und haben dann zum Beispiel, das gibt es heute noch in manchen Ländern zu kaufen, dieses Wäscheblau gekauft, was man einfach dem letzten Wäschegang zusetzt, um die Laken wieder weißer erscheinen zu lassen.
Aber
man
sollte nicht einfach Tinte in die Waschmaschine tun. Also, das ist ein bisschen komplexer, diese Idee.
Ja.
Ich kann Sie nicht gehen lassen, ohne zu fragen, Sie wissen ja, die Beschäftigung mit Blau, ich vermute auch, Sie werden nicht als nächstes ein Buch über Rot oder über Grün schreiben, aber ist eigentlich Blau auch Ihre Lieblingsfarbe, trotz dieses grünen Pullovers?
Ja, ich habe das Gefühl im Moment, ich trage weniger Blau als sonst, einfach weil es schon irgendwie zu sehr, zu offensichtlich wäre. Aber tatsächlich, Blau ist einfach schon, seit ich ein Kind bin, irgendwie meine Lieblingsfarbe. Ich fand es interessant zu sehen, dass es die Lieblingsfarbe der meisten Menschen ist. Und es ist jetzt glücklicherweise für mich als Wissenschaftsjournalist auch wissenschaftlich die interessanteste Farbe, behaupte ich jetzt einfach mal. Aber das habe ich jedenfalls beim Schreiben des Buches so empfunden. Und das, ja, das war natürlich ein glücklicher Zufall für mich.
Also wissenschaftlich bin ich überzeugt. Meine Lieblingsfarbe ist es auch, aber das trotzdem ist eine freie Welt. Sie dürfen auch eine andere haben und können dann, finde ich, trotzdem mit großem Genuss dieses Buch lesen. Blau, wie die Schönheit in die Welt kommt, heißt es. Offiziell erscheint es heute im Verlag Hoffmann und Campe. Und Kai Kupferschmidt war deshalb heute Morgen bei uns zu Gast. Was noch 10 Sekunden lang stimmt, der steht ja noch hier. Danke, dass Sie da waren.
Dankeschön.